Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend. Der Lockdown mit strengeren Corona-Maßnahmen ist überall in Kraft. Die Kinder sind zu Hause, aber viele Arbeitnehmerinnen, bei denen das ginge, sind es nicht. Die Debatte um das Recht auf Homeoffice nimmt wieder Fahrt auf. Darüber berichten wir genauso wie das Amtenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump. Und diese Anschuldigung der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.
This president is guilty of inciting insurrection. He has to pay a price for that.
Der Präsident habe sich schuldig gemacht, zum Aufstand angestiftet zu haben, und dafür müsse er bezahlen. Und wir sprechen über die Zustände und die Zuständigkeiten im Flüchtlingslager Lipa in Bosnien mit der FDP-Politikerin Gide Jensen, Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte im Bundestag. Es wird unterschiedlich gehandhabt in Deutschland, aber in vielen Bundesländern sind die Schulen dicht. Als weitere Schutzmaßnahme vor Corona-Ansteckungen. Und der Tag hat nicht nur wegen streikender Schulplattformen gezeigt, es muss sich offensichtlich noch vieles zurechtruckeln beim Homeschooling. Aber wie sieht es eigentlich mit den Erwachsenen aus? Machen Arbeitgeber genug, damit Homeoffice möglich wird in den Berufen, in denen es geht? Diese Frage wird angesichts der aktuellen Corona-Lage wieder heftiger diskutiert. Es geht sowohl um mehr Homeoffice jetzt als auch um ein Recht darauf nach der Pandemie. Volker Findhammer mit den Einzelheiten.
Es war Bundesinnenminister Horst Seehofer, der auf der heutigen Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes der Debatte um die Nutzung des mobilen Arbeitens zu Hause einen neuen Schub gab.
Das hat gut funktioniert und ich glaube, niemand wird nach der Pandemie dies wieder zu den alten Zuständen zurückdrehen können. Und deshalb wird uns Homeoffice auch nach der Pandemie in hohem Maße erhalten bleiben.
Aber die Frage, wie Firmen mit dem Homeoffice umgehen, sorgt weiterhin für Diskussionen. Der nunmehr eingekürzte Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil sieht nur noch vor, dass Arbeitnehmer das Recht bekommen sollen, einen Wunsch nach regelmäßigem mobilen Arbeiten mit ihrem Arbeitgeber zu erörtern. Ein ursprünglich angedachtes Recht auf Homeoffice ist allerdings nach dem erheblichen Widerstand der Union nicht mehr geplant. Doch aktuell bitten Bund und Länder die Arbeitgeber dringend, großzügige Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Auf Twitter gibt es dazu eine eigene Kampagne unter dem Hashtag Machtbüros zu, in der Nutzer davon berichten, wie sie in vollen U- und S-Bahnen in das Büro fahren, trotz der hohen Corona-Neuinfektionszahlen. Im Deutschlandfunk hatte DGB-Chef Rainer Hoffmann am Morgen erklärt,
die Unternehmen bevorzugen nach wie vor, dass viel zu viele Leute an ihrem Arbeitsplatz erscheinen sollen. Deshalb brauchen wir verbindliche Spielregeln. Da, wo Homeoffice möglich ist, da muss auch der Rechtsanspruch dann gelten, dass Menschen dann ihre Tätigkeit zu Hause verrichten können.
Nach den letzten Erhebungen von Ende November des vergangenen Jahres war die Homeoffice-Quote im Teil-Lockdown im November noch halb so hoch wie im ersten Lockdown im März des vergangenen Jahres. All das basiert auf Umfragen. Gesicherte Werte liegen nicht vor. Allein die Mobilitätsdaten lassen darauf schließen, dass derzeit tatsächlich weniger Beschäftigte im Homeoffice arbeiten als noch vor einem Jahr. Michael Hüter, der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, hält das Recht auf Homeoffice auch für keine angemessene Forderung. Im Deutschlandfunk sagte er,
dort, wo die Wirtschaft Homeoffice machen kann, bietet sie das auch an. Es gibt ja im Übrigen auch seit dem Sommer die Covid-19-Arbeitsschutzregeln. Das heißt, sie haben in einem Bürogebäude beispielsweise Vorsorge zu treffen, damit man entsprechend wenige Kontakte hat, dass aber die Arbeitsprozesse laufen. Und wir können Unternehmen nicht nur von zu Hause betreiben. Das hat was mit Innovationsfähigkeit zu tun und mit Unternehmenskultur, wie wir miteinander umgehen.
Vor diesem Hintergrund sei auch die Frage nach einem schärferen Lockdown für die Wirtschaft eine Scheindebatte, die zum Teil auch die Ratlosigkeit der Politik widerspiegele, betonte Hüter. Der Vorsitzende der Linken, Bernd Rixinger, verwies dagegen darauf, dass Arbeiten im Homeoffice nur eine Maßnahme für den Infektionsschutz in den Unternehmen sei.
Viele Beschäftigten können eben nicht zu Hause arbeiten. Weder in der Fleischindustrie noch bei Amazon noch im ganzen Versandhandel noch in den Produktionsbetrieben. Und dort muss der Arbeitsschutz ausgebaut werden. Und wir wissen ja, dass er zu gering ist und dass die Kontrollen gleich null sind.
Im NDR bedauerte Arbeitsminister Hubertus Heil, dass die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Homeoffice am Widerstand der Union gescheitert sei. sonst wäre man jetzt weiter. Und wo kein Homeoffice möglich sei, müssten die Hygieneauflagen strikt eingehalten werden, sagte Heil weiter. Sonst könnte ein Stillstand auch in der Produktion nicht ausgeschlossen werden, aber einen Lockdown in der gesamten Wirtschaft will der Arbeitsminister unbedingt vermeiden.
Es ist aufreibend, was die Menschen auch in Deutschland gerade mitmachen, sei es, weil sie sich als Risikopatienten weitgehend isolieren müssen oder weil sie als Eltern mit vielen, vielen Aufgaben jonglieren müssen. Manchen geht auch ohne diese Extrabelastung langsam die Geduld aus. Da ist die Perspektive auf den Impfstoff ein Silberstreif am weiten Horizont. Der zweite Impfstoff ist in Deutschland angekommen, mitten hinein in eine politische Impfdebatte. Panayotis Gavrilis.
Ab morgen soll der zweite von der EU zugelassene Impfstoff des Herstellers Moderna eingesetzt werden, kündigt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ZDF an.
Die Lieferung nach Deutschland an einen zentralen Punkt erfolgt heute. Es geht bis morgen an die Bundesländer und die können dann beginnen, auch mit diesem Impfstoff zu impfen. Übrigens ohne Wahlmöglichkeit, das will ich nochmal ausdrücklich sagen, damit keine falschen Erwartungen entstehen. Dafür ist die Menge jetzt zu Beginn auch hier zu gering.
Von den über die EU bestellten 50 Millionen Impfdosen sollen bis Ende März 2 Millionen in Deutschland ankommen, so Spahn weiter. Der moderne Impfstoff ist dabei ähnlich wirksam, aber unkomplizierter in der Handhabung, weil er zum Beispiel nicht so extrem gekühlt werden muss wie der von BioNTech und Pfizer. Spahn widerspricht der Berliner Gesundheitssenatorin Dile Kalaici, die eine Herstellerwahlfreiheit in Aussicht gestellt hatte.
Wir haben zurzeit eine Sortierung der Impfzentren nach Impfstoff. Der Bürger, die Bürgerinnen haben dann die Wahl, in welchem Impfzentren sie wollen.
Seit dem 27. Dezember wird in Deutschland geimpft. Auf freiwilliger Basis können sich zuerst die über 80-Jährigen impfen lassen, pflegebedürftige Menschen, Beschäftigte in Pflegeheimen oder die im Krankenhaus auf der Intensivstation arbeiten. Nun können auch Menschen auf eine zeitnahe Impfung hoffen, die nicht explizit genannt werden, aber zum Beispiel unter seltenen schweren Vorerkrankungen leiden. Und bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung angenommen werden könne. Die Ständige Impfkommission hatte erst am Freitag ihre Empfehlung dahingehend aktualisiert. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus begrüßt diese Entscheidung, fordert aber die entsprechende Empfehlung auch in eine Rechtsverordnung umzusetzen. Bisher sind insgesamt knapp über 600.000 Menschen von über 8 Millionen geimpft worden, die zur Gruppe mit der höchsten Priorität gezählt werden. Es läuft schleppend, meint auch Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut.
Ich wäre natürlich noch zufriedener, wenn es schneller ginge, aber letztendlich ist es eigentlich etwas, was ich ungefähr so erwartet habe. Also es dauert noch etwas, aber wenn das jetzt ordentlich anläuft, auch mit dem zweiten Impfstoff, dann können wir das doch jetzt innerhalb von einigen Wochen schaffen.
Dabei können beide bisher zugelassenen Impfstoffe nur vollständig wirken, wenn man sie ein zweites Mal innerhalb von 3 bis 4 Wochen gespritzt bekommt. Laut Gesundheitsministerium ist man durch den BioNTech-Pfizer-Impfstoff erst 2 bis 3 Wochen nach der zweiten Dosis vollständig geschützt. Die zweite Impfung später zu verabreichen, um in kürzerer Zeit mehr Menschen zu impfen, davon rät die STIKO allerdings ab. Zwischen dem ersten und dem zweiten Piekser dürfen nicht mehr als 42 Tage vergehen, so Mertens.
Das ist der Zeitraum, für den es auch Daten gibt, wo man das machen kann. Länger das hinauszuzögern, wie das die Engländer jetzt machen, ist zu riskant.
Unklar ist auch nach wie vor, ob eine geimpfte Person das Virus weiter übertragen kann. Noch haben unabhängige WissenschaftlerInnen das nicht bestätigt, aber laut eigenen Angaben von BioNTech und Pfizer schützt ihr Impfstoff offenbar auch gegen die Coronavirus-Mutation, die aktuell in Großbritannien grassiert und als besonders ansteckend gilt. Derweil könnte es hierzulande noch etwas dauern, bis Hausärztinnen und Hausärzte in ihren Praxen impfen können. Das mache erst Sinn, wenn ausreichend Impfstoff da sei, so Gesundheitsminister Spahn. Was den Zeitpunkt angeht, bleibt er unkonkret.
Das erwarten wir im Laufe des Jahres.
Derweil haben BioNTech und Pfizer angekündigt, mehr Impfdosen als geplant zu produzieren. Bisher war die Rede von 1,3 Milliarden Dosen bis Ende dieses Jahres. Nun gehen die Unternehmen davon aus, 2 Milliarden Ampullen herstellen zu können.
Ein Bericht von Panayotis Gavrilis. Spätestens seit dem Sturm auf das Kapitol vergangenen Mittwoch ist Donald Trump selbst für einige aus seiner eigenen Partei zu einer Art Persona non grata im Weißen Haus geworden. Aber eben offenbar nicht für die Masse der Republikaner mit Amt in Washington. Die Demokraten wollen ihn jedenfalls wieder des Amtes entheben und heute Nachmittag deutscher Zeit haben sie das entsprechende Verfahren dazu eingeleitet mit dem Anklagepunkt Aufstachelung zum Aufstand. Wir schalten zu unserem US-Korrespondenten Vizepräsidenten Thilo Kößler in Washington. Wird damit jetzt hauptsächlich der Vizepräsident Mike Pence unter Druck gesetzt, zu handeln?
Genau darum geht es, Frau Schweizer. Es geht darum, dass Nancy Pelosi und die Demokraten den Druck auf Mike Pence mittels eines Ultimatums erhöht haben, das sie ihm heute gestellt haben. Sie brachten im Repräsentantenhaus die von Ihnen erwähnte Resolution ein, die den Vizepräsidenten ausdrücklich dazu auffordert, vom 25. Verfassungszusatz Gebrauch zu machen. Damit soll Donald Trump wegen Anstiftung zum Aufruhr des Amtes enthoben werden. Das kann Mike Pence laut Verfassung zusammen mit dem Kabinett tun, aber er wird es voraussichtlich nicht tun. Und deshalb lautet der zweite Teil des Ultimatums: Wenn Pence Donald Trump nicht des Amtes enthebt, wird das Repräsentantenhaus am Mittwoch den Beginn des zweiten Impeachment-Verfahrens beschließen. So oder so, Donald Trump soll des Amtes enthoben werden. Die Vorwürfe sind so erdrückend, dass die Demokraten sagen, uns bleibt gar keine andere Wahl mehr. Mike Pence hat dabei ein Problem. Er sitzt zwischen Baum und Borke. Der Präsident überschüttet ihn mit Schimpf und Schande. Und trotzdem will Pence mit Blick auf die evangelikalen Wählerschichten nicht endgültig mit Trump brechen. Als Verräter gilt er den Trump-Anhängern ohnehin. Es hat der Todesdrohung gegeben, das muss man wirklich sagen, weil er seine Rolle als Zeremonienmeister bei der Zertifizierung der beiden Stimmen am vergangenen Mittwoch nicht verlassen hat und Trump nicht beigesprungen ist. Eine schwierige Lage für Mike Pence, ohne Zweifel.
Schauen wir mal nochmal auf dieses Verfahren. Das Ganze wird natürlich zeitlich ohnehin knapp. Aber selbst der neu gewählte Präsident Joe Biden hat ja auch Bedenken. Warum?
Ja, es gibt viele Zweifel. Sie haben recht, mit der Zeit wird es in der Tat knapp. Es wird nicht hinhauen, Donald Trump noch vor der Amtseinführung Joe Bidens am 20. Januar des Amtes zu entheben. Es gibt einfach Regeln, es gibt Fristen, die eingehalten werden müssen. Und es gibt Joe Biden, der eben auch Bedenken hat. Er möchte so schnell wie möglich seine Kabinettsmitglieder durch den Senat bringen. Er möchte nicht, dass der Senat durch das Impeachment gewissermaßen absorbiert wird. Er möchte ein neues Corona-Hilfsprogramm verabschieden, das Impfprogramm verfolgen. Also er will sich seiner politischen Programmatik widmen. Er will nicht dastehen als einer, der seine Amtszeit mit einem Impeachment-Verfahren gegen seinen Vorgänger beginnt, das als Racheakt interpretiert werden könnte. Er will ja versöhnen und nicht weiter spalten. Aber es gibt, Frau Schweizer, einen Ausweg aus dem Dilemma, ganz offensichtlich. Am Mittwoch wird mit den Stimmen der demokratischen Mehrheit das Impeachment gegen Donald Trump beschlossen, aber mit der Weiterleitung der vierseitigen Anklageschrift will man sich 100 Tage Zeit lassen. Das geht laut Verfassung. Donald Trump kann auch noch des Amtes enthoben werden, wenn er gar nicht im Amt ist. Und vor allem kann er auf alle Ewigkeit für alle Regierungsämter gesperrt werden. Und genau das könnte im Kalkül der Demokraten sogar den Effekt haben, dass am Ende noch weitere 15 Republikaner überlaufen, die sagen, um Gottes Willen, keine zweite Kandidatur Donald Trumps mehr und schon gar keine zweite Amtszeit.
Herr Kößler, noch kurz zum Schluss. Bei diesen ganzen Schritten gab und gibt es ja auch die Sorge, dass das den Mob nochmals aufwiegeln könnte. Wie groß ist denn aktuell die Sorge vor neuer Gewalt in Washington?
Oh, die ist sehr groß. Die ist sehr groß. Das darf sich am 20. Januar unter keinen Umständen wiederholen, was hier am Mittwoch passiert ist. Deshalb wird damit gerechnet, dass am Tag der Inauguration etwa 15.000 Nationalgardisten zusammengezogen werden. Aus allen 50 Bundesstaaten hier in der Hauptstadt. Aber es wird vermutlich ausreichen, um die Unruhen hier in der Hauptstadt zu verhindern. Aber das FBI rechnet eben auch mit Protestaktionen im Umfeld der Parlamente in den 50 Bundesstaaten. Und da ist die Rede von ganz konkreten Gewaltaufrufen im Netz. Da braut sich offenbar was zusammen. Das sagen die Informanten dem FBI.
Danke. Thilo Kößler nach Washington. Der harte Wintereinbruch auch in vielen südlichen Ländern des europäischen Kontinents hat am Wochenende viele getroffen, weil es überraschend kalt wurde in Wohnungen, die kaum richtige Heizungen haben oder einfach generell nichts mehr ging im Schnee. Ganz existenziell hat dieser Wintereinbruch auch schon vor dem Jahreswechsel die Lage der Geflüchteten im bosnischen Lipa verschärft. Das alles kommt noch obendrauf zu den Zuständen teilweise ohne Strom und Wasser und nach dem Brand im Lager im Dezember. Über die aktuelle Lage berichtet Sirjan Govedarica.
Essensausgabe im Camp Lipa. Heute gibt es Hähnchen mit Kartoffeln, 5 Liter Wasser und ein halbes Brot pro Person. Geschätzt 700 bis 750 Menschen stehen für das Essen an, das vom lokalen Roten Kreuz verteilt wird. Finanziert wird die heutige Essensration von der Wiener Hilfsorganisation SOS Balkanroute. Petar Rosandic von SOS Balkanroute ist seit einem Monat in Bosnien und wie heute immer wieder auch im Camp Lipa.
Ein Lebenskonzept, eine politische Lösung fehlt. Eine politische Lösung, damit diese Menschen endlich eine Antwort bekommen, damit sie endlich wissen, wie es mit ihnen weitergeht.
In Bosnien wird derweil die Frage diskutiert, wie es überhaupt zu der humanitären Notlage im Camp Lipa kommen konnte. Gegenseitige Schuldzuweisungen bestimmen die Debatte. Die Akteure, die Zentralregierung in Sarajevo, die Internationale Organisation für Migration, IOM, und der Unasana-Kanton, in dem Camp Lipa liegt. Mustafa Ružnić ist Premier des Unasana-Kantons und er redet sich im bosnischen Fernsehen in Rage. Seit dem 20. April bitten wir die Zentralregierung, Strom und Wasser in Lipa zu installieren. Seit dem 9. September bitten wir internationale Organisationen, Container dorthin zu stellen. Und jetzt heißt es, die Behörden des Unasana-Kantons hätten Lipa geschlossen. Nein, alle sind abgehauen. Geblieben sind nur die Behörden des Unasana-Kantons, das Rote Kreuz und die Bürger. Und 1400 Menschen sind dort verlassen worden. Peter van der Auverat wehrt sich gegen den Vorwurf, einfach abgehauen zu sein. Der Belgier ist Missionschef der Internationalen Organisation für Migration, IOM, in Bosnien und Herzegowina, die alle Flüchtlingseinrichtungen im Land betreibt. Bis zum 23. Dezember auch Camp Lipa. Damals verließ IOM das Camp und ließ es räumen. Es sei im bosnischen Winter zu einem Risiko geworden, ein Flüchtlingscamp ohne Strom und Wasser und feste Unterkünfte zu betreiben. Für Migranten war es sicherer, in verlassenen Gebäuden in der Umgebung unterzukommen, als in einem Camp in diesem Zustand. Die Europäische Union hat seit 2018 mehr als 80 Millionen Euro nach Bosnien und Herzegowina überwiesen, auch für die Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten. Der Löwenanteil davon ging an IOM. Wieso müssen Menschen dennoch frieren? IOM-Missionschef Peter van der Auverat: Es ging hier nie um Geld. Geld ist da und auch Unterstützung. Es geht immer um den politischen Prozess. Sie müssen den Ministerrat, dann die Ebene der Landesteile, dann die Ebene der Kantone und dann die Bürgermeister überzeugen. Es sind so viele politische Akteure, die man auf Linie bringen muss. Bei der Frage, wohin die Menschen aus Lipa gebracht werden sollen, ist das krachend gescheitert. Landesweit wollte sie niemand aufnehmen. Mehrere Anläufe der Zentralregierung in Sarajevo scheiterten am Protest lokaler Politiker und einiger Bürger. Das kommentiert der für Migration zuständige gesamtstaatliche Sicherheitsminister Selmo Cikotic so: Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sich jemand in Bosnien und Herzegowina verantworten muss für den Bruch einiger Bestimmungen des humanitären Rechts und der Menschenrechte.
Und Sirjan Govedarica berichtet uns auch davon, dass nach wie vor viele draußen schlafen müssen bei Minustemperaturen. Über die Lage in Lipa und politische Versäumnisse kann ich jetzt live sprechen mit der FDP-Politikerin Gide Jensen. Sie ist die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag. Guten Abend.
Hallo, guten Abend, Frau Schweizer.
Frau Jensen, die FPÖ-Politikerin Nurdin Yilmaz hat die Zustände in Lipa Ende des Jahres hier im Deutschlandfunk eine Bankrotterklärung der Humanität genannt. Was ist das Ganze in Ihren Augen?
Ich kann mich den Worten anschließen, definitiv. Wir sehen ja nicht gerade nur an den Berichten, die wir jetzt uns gerade aus Lipa erreichen, sondern ja auch schon über längere Monate und Jahre auch aus anderen Bereichen des europäischen Kontinents, wie die humanitäre Situation dort den Bach runtergeht und woran es mangelt, beziehungsweise welche Schlüsse daraus gezogen werden müssen, dringend müssen, das müssen wir gemeinsam politisch und auf den unterschiedlichen Ebenen klären.
Hat sich gezeigt, Geld aus der EU ist in diesem Falle nicht die wirkungsvolle Lösung?
Also es war ein richtiger Schritt, das muss ich dazu vorweg sagen, dass jetzt die Europäische Union auch an unseren Nachbarn Bosnien-Herzegowina noch einmal 3,5 Millionen Euro überwiesen hat. Aber wir haben ja auch in den Beiträgen, und ich habe das auch mit Experten schon vorher besprochen, gehört, dass es am Ende des Tages nicht unbedingt an Geld mangelt, sondern auch an der Frage, wie wird die Situation vor Ort gemanagt, wie effizient und wie frühzeitig wird auch Geld und werden Finanzen eingesetzt. Und ich glaube, dass das Geld deutlich früher auch in Lipa hätte ankommen müssen, denn dass der Winter naht und dass eben auch eisige Temperaturen herrschen können, das weiß man ja auch aus der Region in Bosnien. Und deswegen wäre es umso wichtiger gewesen, dort auch vorausschauende humanitäre Hilfe zu leisten.
Kann man das politisch allein auf die National- und Regionalregierung schieben?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, das ist insgesamt, und Bosnien-Herzegowina ist ja nun auch ein Land, das uns in Europa nahesteht. Wir reden ja auch von Balkanländern, von EU-Beitrittskandidaten. Und deswegen teilen wir mehr als auch nur Werte, sondern wir teilen auch eine Verantwortung, gemeinsam solche Herausforderungen anzugehen. Und Migrationsfragen, die löst man eben nicht nationalstaatlich, die löst man möglichst auf höherer Ebene und eben mit den unterschiedlichen Ebenen. Und das wurde in dem Beitrag so deutlich. Man muss von der kommunalen Ebene über den Kanton für Bosnien gesprochen bis hin eben zur Landes- und darüber hinaus Ebene gemeinsam daran arbeiten, dass auch Verständnis für die Situation der Menschen vor Ort, eben aber auch für die Menschen, die geflüchtet sind, wächst.
Die Bundesregierung plant bisher ja keine Aufnahme. Sie waren im alten Jahr Mitverfasserin eines parteiübergreifenden Weihnachtsappells von Abgeordneten, die forderten, die Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland zu beschleunigen. Warum nicht auch bei den Zuständen aus Lipa?
Ich glaube, und das sagte ich zu Beginn auf Ihre erste Frage, man kann ja diese Debatte für viele verschiedene Regionen auf dem europäischen Kontinent.
Genau, da haben Sie nur Kontinent gesagt und da war jetzt nicht ganz klar, ob Sie jetzt auch außerhalb der EU meinen.
Doch, definitiv. Das hat nichts mit der Europäischen Union in dem Sinne zu tun. Dort, wo Menschen flüchten und dort, wo die Europäische Union natürlich irgendwie auch ihre Zuständigkeit haben, darf man trotzdem das Problem nicht hinter die EU-Grenze verschieben, sondern man muss gemeinsam in den Regionen und mit den entsprechenden Behörden und Zuständigkeiten zusammenarbeiten, denn am Ende ist das eine Frage, die uns alle angeht. Und das, weshalb ich auch damals Erstinitiatorin dieses Weihnachtsappells war, da ging es jetzt speziell um die griechischen Inseln, war eben auch, weil Europa eine Verantwortung hat, auch Menschenrechte und Humanität walten zu lassen und sich dafür einzusetzen. Und deswegen stehe ich da auch an der Seite dieser Forderungen.
Das heißt, die Forderung konkret, was LIPA angeht, auch die Menschen von dort jetzt aufnehmen in der EU?
Am Ende des Tages ist das eigentlich zu kurz gedacht. Und ich glaube, die SPD hat das Anfang der Woche in Persona von Frau Esken gefordert. Am Ende des Tages werden ja zum Beispiel, und da ist, glaube ich, Bosnien dann doch noch ein anderes Beispiel, weil es eben kein EU-Staat ist, sondern dann in Form von Resettlement-Programmen eingegriffen werden müsste. Deswegen kann man es nicht unbedingt mit der Lage auf den griechischen Inseln vergleichen, wo ja auch nur anerkannte Flüchtlinge vom Festland dann auch auf die europäischen Partnerländer oder Nachbarstaaten verteilt werden. Was ich glaube, was aber wichtig wäre, dass wir beispielsweise auf EU-Ebene eine agile humanitäre Taskforce einrichten, wo europäische Mitgliedsländer Manpower, Personal entsenden können und dann nach Rücksprache mit entsprechend auch Ländern wie Bosnien dazu führen können, dass eine Unterstützung von Bedarf von medizinischer Hilfe, von Material, aber auch Hilfe bei der Bearbeitung von Asylanträgen gefördert wird, um eben vor Ort adäquat aktiv zu werden und entsprechend auch die Menschen einzubinden.
Ja, genau. Das ist ja auch der zweite Punkt eigentlich. Also es geht ja definitiv jetzt nicht nur um warme Zelte vor Ort, um das jetzt mal so zugespitzt auszudrücken. Es geht vielen auch um humanitäre Verfahren. Die Menschen in LIPA sind aus Ländern wie Afghanistan, Pakistan, Iran. Nach internationalem Recht sollten sie ihre Gründe zumindest angeben und dokumentieren können. Und es gab jetzt schon im November Medienberichte, zum Beispiel ein Video des Spiegels, in dem illegale Zurückweisung dokumentiert wurde. Und das sagen ja auch einige Beobachter, dass die EU-Außengrenze nicht im Einklang mit nationalem und internationalem Recht geschützt wird, auch wenn die kroatische Regierung da Vorwürfe bestritten hat. Was muss da passieren?
Also erstmal, glaube ich, muss passieren, dass EU-Staaten wie Kroatien oder wie jetzt eben auch Griechenland nicht einfach nur damit abschweifen können, zu sagen, illegale Pushbacks gibt es bei uns nicht. Denn Sie sagten richtig,
das sind diese Zurückweisungen, sage ich jetzt mal
das
dazu.
Das sind die Zurückweisungen, die sind völkerrechtswidrig und das würde auch in dem Fall die kroatisch-bosnische Grenze betreffen, sondern dass klar aufgeklärt wird, was ist da passiert und dann auch entsprechende Rechtsverfahren angestrebt werden. Denn Menschen, die in einer Situation, die sowieso schon schwierig ist, teilweise aussichtslos ist, sich dann auch noch in einer Situation befinden, wo sie in ein Land zurückgebracht werden oder zurückgedrängt werden, aus dem sie kamen, wo es ihnen vorher noch schlechter ging, das schürt diese Hoffnungslosigkeit. Und am Ende des Tages ist das eine Frage von Rechtsstaatlichkeit, um die es dort geht. Und deswegen ist es keine Frage davon, wo diese illegalen Rückführungen passieren, sondern es ist eine Frage, wie gehen wir damit um? Und deswegen erwarte ich auch von EU-Ebene dass, und auch von Frontex-Seite, dass, das ist die Europäische Asylagentur oder die Grenzschutzagentur, dass da aufgeklärt wird und sich zumindest dieser Debatte gestellt wird und dafür gesorgt wird, dass solche Fehler nicht nochmal passieren.
Live bei uns im Deutschlandfunk die FDP-Politikerin Gide Jensen, Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag. Frau Jensen, danke für Ihre Zeit heute Abend.
Sehr gerne.
Und jetzt schauen wir im Journal vor Mitternacht auf weitere wichtige Meldungen des Tages in Kurzform. China hat mit einiger Verzögerung einem Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation die Einreise erlaubt. Es soll die Ursprünge des Coronavirus erkunden. Dietrich Karl-Meurer.
Bei der Weltgesundheitsorganisation freue man sich, dass das Expertenteam seine Reise nach China nun beginnen könne, um dort nach der Herkunft des Coronavirus suchen zu können. Das sagte am Abend in Genf WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. Und weiter, die Wissenschaftler, die mit chinesischen Kollegen zusammenarbeiten werden, kommen aus 12 Ländern, darunter Australien, die USA, Russland, Vietnam und Deutschland. Die Untersuchungen sollen in der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan beginnen. Dort waren Ende 2019 die ersten Covid-Fälle festgestellt worden. Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, die Erkenntnisse der Mission könnten auch dabei helfen, weitere Pandemien zu verhindern und zu bekämpfen. China hatte erklärt, die Experten könnten am Donnerstag einreisen. Letzte Woche hatte der WHO-Chef die Regierung in Peking scharf kritisiert, weil sie Einreisegenehmigungen nicht erteilt hatte und damit den Beginn der eigentlich für Anfang Januar geplanten Mission verzögerte. Die USA und andere Länder hatten China wiederholt vorgeworfen, versucht zu haben, den Ausbruch von Covid-19 zu vertuschen.
In den Streit zwischen der Türkei und Griechenland um Bodenschätze im Mittelmeer kommt offenbar Bewegung. Es könnte noch diesen Monat gemeinsame Gespräche geben. Christian Buttgereit.
Zeitgleich teilten die Außenministerien in Ankara und Athen mit, dass sich die beiden Seiten am 25. Januar in Istanbul treffen wollen. Allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten über den Inhalt der Gespräche. Der griechische Regierungschef Mitsotakis stellte klar, dass es allein um die Festlegung der ausschließlichen Wirtschaftszonen der beiden Länder in der Ägäis und dem östlichen Mittelmeer gehen könne. Die türkische Seite möchte über alle strittigen Themen zwischen den beiden NATO-Partnern reden, also beispielsweise auch über die Zuständigkeit der zivilen Luftraumüberwachung, die Demilitarisierung einiger griechischer Inseln in der Ost-Ägäis und den rechtlichen Status einiger unbewohnter Inseln. Gespräche über diese Themen hatte es auch schon mit der vorherigen griechischen Regierung gegeben. Sie waren ausgesetzt worden, nachdem sich die Spannungen zwischen beiden Ländern erhöht hatten, zuletzt weil die Türkei begonnen hatte, in Gebieten nach Erdgas zu suchen, die von Griechenland beansprucht werden. Seit einigen Wochen spricht die türkische Regierung jedoch davon, im Verhältnis zur EU ein neues Kapitel aufschlagen zu wollen. Präsident Erdogan hatte das am Wochenende auch in einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen deutlich gemacht.
Papst Franziskus hat das Kirchenrecht geändert. Jetzt dürfen Frauen ganz offiziell Bibeltexte im Gottesdienst vortragen oder die Kommunion austeilen. Elisabeth Pongratz.
Nur ein Wort wurde im kirchlichen Gesetzbuch gestrichen. Doch dadurch hat Papst Franziskus die Zulassung der Frauen für den liturgischen Dienst offiziell bestätigt. Der Paragraph, der die Pflichten und Rechte der Laien regelt, begann bisher mit männlich. Nun taucht dieses Wort nicht mehr auf. Damit wird klar, dass Frauen wie Männer bei der Eucharistiefeier Lesungen vortragen, die Kommunion austeilen und Messdienerinnen sein dürfen. Zwar ist dies schon in vielen Pfarreien übliche Praxis, da die Ortsbischöfe den Zugang zum Ambo oder zum Altarraum erlaubt hatten. Mit dem Erlass Spiritus Domini, der Geist des Herrn, hat der Papst nun das Kirchenrecht geändert. Frauen dürfen von diesen Ämtern nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Vielmehr werden sie dazu offiziell beauftragt. In seinem Schreiben verweist Franziskus darauf, dass er die Empfehlungen verschiedener Bischofssynoden aufgreife. In den vergangenen Jahren habe es eine Weiterentwicklung in der kirchlichen Lehre gegeben. So sei deutlich geworden, dass für bestimmte Ämter ausschließlich die Taufe die Basis sei. Gleichzeitig schreibt der Papst, dass Ämter, die von Laien übernommen werden könnten, als etwas wesenmäßig anderes zu sehen seien, als die Ämter, die durch das Sakrament der Weihe übertragen würden. Dies betrifft etwa die Weihe von Priestern.
Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten PKW-Maut geht dem Ende zu. Heute verteidigte sich ein zentraler Mitarbeiter aus Andreas Scheuers Verkehrsministerium. Der Bericht von Tobias Bitz.
Er gilt als einer der Strippenzieher im Verkehrsministerium. Der Abteilungsleiter Karl-Heinz Görrissen. auch wenn er im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss seine eigene Rolle beim Projekt Pkw-Maut kleinredet. Nur am Rande, höchstens koordinierend sei er eingebunden gewesen. Einige Mitglieder des Untersuchungsausschusses sind da skeptisch. Denn Görresens Werdegang im Ministerium reicht weit zurück. Er erlebte drei Verkehrsminister der CSU. Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und jetzt Andreas Scheuer. Im Juni 2019 gab es die Zäsur im Ministerium. Die Richter des Europäischen Gerichtshofes kassierten die Pläne des Prestigeprojektes der CSU. Die Pkw-Maut lag in Trümmern. Vollkommen überrascht sei Görresen damals gewesen, sagte er im Untersuchungsausschuss. In Scheuers Ministerium waren alle siegessicher, denn Bundesrat und Bundestag haben für das Mautgesetz gestimmt. Görresen nimmt auch den damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck in die Verantwortung. Damals habe sich der Bundespräsident ungewöhnlich viel Zeit gelassen, bis er das Gesetz unterschrieben habe. Über 4 Wochen habe Gauck das Gesetz hinsichtlich europarechtlicher Bedenken prüfen lassen, sagt Görresen vor dem Untersuchungsausschuss. Die Ironie, eben wegen Verstoßes gegen Europarecht ist die Maut gescheitert.
Und der Börsenbericht aus Frankfurt von Volker Hirt beginnt mit Negativmeldungen.
Die Party ist erstmal vorbei, der Börsensaal ist zu Wochenbeginn kein Tanzparkett mehr. Fast alle DAX-Werte standen heute auf der Minusseite, vor allem die, die zuletzt in einem wahren Kaufrausch nach oben geschnellt sind. Delivery Hero ist so ein Wert. Ein Neuling im DAX schreibt keine Gewinne, operiert irgendwo zwischen Fernost und Fernwest, nur eben nicht in Deutschland, aber Essenslieferungen in Corona-Zeiten, da steckt nun mal viel Fantasie drin. Aber mit jedem Pieks in den Oberarm verliert das Virus ein ganz kleines bisschen an Schrecken. Irgendwann ist der Spuk vorbei und auch die Fantasie, dass alle Menschen nur noch zu Hause essen. Die Delivery Hero Aktie ist auf der Verliererliste im DAX unter den Top 3, verliert über 2%. Zu den wenigen Gewinnern gehört die Deutsche Bank, genauso wie im MDAX die Commerzbank. Ganz still und leise steigen die Zinsen in den USA, ein Zeichen für alle Banken, dass irgendwann mal wieder mit Zinsen Geld verdient werden kann. Im Fokus waren heute auch Pharmatitel, BioNTech wieder mal. Der stolze Impfstoffhersteller aus Mainz kündigt an, in diesem Jahr noch mehr Impfdosen als geplant zu produzieren. Statt 1,3 Milliarden sollen es bis Ende 2021 2 Milliarden werden. Der Kurs der Aktie gewinnt erneut, fast 10%. Einer der wenigen Lichtblicke an diesem Börsentag, auch in den USA, denn sowohl Dow Jones als auch die Nasdaq geben nach, wenn auch nicht ganz so deutlich wie der DAX, der den Tag mit einem Minus von 0,8% beendet.
Der Börsenbericht zum Ende unserer Kurznachrichten. Es ist 23.42 Uhr. Der Titel One Planet Summit lässt schon vermuten, was dahinter stecken könnte. Es ist ein Klimagipfel. Eben neben der aktuellen Pandemie ein großes globales Thema, die Erderwärmung und der Rückgang der Biodiversität. Bei diesem Vorbereitungstreffen für den Weltbiodiversitätsgipfel im Herbst in China hat die Bundeskanzlerin heute angekündigt, Deutschland will einer Koalition für hohe Ambitionen beim Artenschutz beitreten. Christiane Kess.
Ökosysteme zu Land und Wasser schützen, die ökologische Landwirtschaft voranbringen, Gelder für entsprechende Projekte eintreiben und klar machen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Zerstörung der Natur und der Gesundheit des Menschen. Die Agenda des eintägigen One-Summit-Gipfels war weit gefasst. Aber am Ende stehen doch ein paar greifbare Ergebnisse. Angela Merkel verstärkt mit Deutschland die sogenannte High Ambition Coalition. Die Bundeskanzlerin hier in der englischen Übersetzung. Ich freue mich, für Deutschland ankündigen zu können, dass wir der Koalition für hohe Ambitionen für Natur und Mensch, die Frankreich und Costa Rica ins Leben gerufen haben, beitreten. Wir werden daran mitarbeiten, 30% des Landes und der Meere auf der Erde zu schützen. Um das zu finanzieren, unterstützen wir Entwicklungs- und Schwellenländer und ich kann andere nur ermutigen, ebenfalls dazu beizutragen. 50 Länder sind es auf dem Gipfel schließlich geworden, die sich genau dafür einsetzen wollen. 30% des Landes und der Meere weltweit sollen bis zum Jahr 2030 unter Schutz gestellt werden. Bisher sind das nur 15% an Land und 7% der Ozeane. Die zahlreichen internationalen Teilnehmer des Treffens waren sich einig, Tier- und Pflanzenarten müssen erhalten werden, viel zu viele sind schon verloren gegangen. Der britische Premierminister Boris Johnson brachte es so auf den Punkt.
96% of
mammals are now either on our planet.
96% von Säugetieren auf unserem Planeten sind jetzt Menschen oder Ochsen oder Schweine in der Tierzucht. 70% aller Vögel auf der Erde sind Hühner. Mit anderen Worten, die natürliche Tier- und Pflanzenwelt wurde fast völlig zerstört. Frankreichs Präsident Macron verwies auf bisherige Abkommen wie die Aichi-Ziele für den weltweiten Schutz der Biodiversität aus dem Jahr 2010.
10 ans plus tard, le constat est sans appel.
10 Jahre später ist die Bilanz klar und deutlich. Nicht ein einziges der 20 Ziele wurde erreicht. Vom Stopp des Artensterbens bis zur Reduzierung von Umweltverschmutzung und den Erhalt der Wälder. Wir müssen uns diesem Scheitern stellen. Nicht um zu dramatisieren, sondern um unsere Aktionen zu beschleunigen mit sehr konkreten und realistischen Zielen. Macron wollte dafür nicht nur die staatlichen Akteure zusammenbringen, sondern auch private Investoren und Nichtregierungsorganisationen. Vertreter von allen Gruppen wurden per Videokonferenz zugeschaltet. Dass die 4. Ausgabe des One Planet Summit wegen des Coronavirus vor allem virtuell stattfinden musste, war gleichzeitig ein Argument für den Gipfel. Immer wieder wurde die wissenschaftliche Erkenntnis vorgetragen, dass die Ursache der Pandemie der Verlust von Biodiversität ist. Deshalb breiten sich gefährliche Viren in der Tierwelt stärker aus. Wenn dann auch noch der Mensch immer weiter in den Lebensraum dieser Wildtiere eindringt, wird er selbst mit gefährlichen Viren infiziert. Die Umweltaktion Große Grüne Mauer konnte am Rande des Gipfels finanzielle Zusagen von fast 12 Milliarden Euro verbuchen und wurde damit zum Vorzeigeprojekt. Damit soll ein 8000 Kilometer langer Grünstreifen quer durch die afrikanische Sahelzone vervollständigt werden. 100 Millionen Hektar Land würden somit von der Wüste zurückgewonnen. Auch wenn die Bekenntnisse der Gipfelteilnehmer einvernehmlich waren, Vertreter wichtiger Länder wie den USA, Russland oder Brasilien fehlten heute.
Auf die Frage, welche Partei würden Sie wählen, wenn kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, da sind die Grünen seit Ende 2018 im ARD-Deutschland-Rennen zweitstärkste Kraft hinter der Union. Es hat also eine gewisse Brisanz, wenn sich diese Partei zu Beginn des Wahljahres zu einer Vorstandsklausur trifft. Klaus Remme hat hingehört.
Natürlich hat man in den Klausurberatungen auf das vor uns liegende Wahljahr geschaut, doch angesichts der dramatischen Pandemielage und einer Infektionsentwicklung, die, so Annalena Baerbock, das Schlimmste befürchten lasse, fordern die Grünen sofortige Maßnahmen. Man könne nicht bis zum nächsten geplanten Treffen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten am 25. Januar warten. Neben einer Reservierungspflicht in Zügen, um Abstände zu wahren, wollen die Grünen klare Ansagen in Sachen Homeoffice.
Es gibt ja im Arbeitsschutzgesetz durch die neuesten Änderungen die Möglichkeiten, das für den Arbeitsminister auch selber anzuordnen, als Rechtsverordnung zu erlassen, dass es ein Homeoffice-Gebot für alle Unternehmen gibt.
Weitere Forderungen lauten die Zulassung von Schnelltests, auch als Heimtest zu Hause, und ein Ende des Wirrwarrs rund um die Vereinbarung von Impfterminen. Bundesweit solle von den Behörden angeschrieben und eingeladen werden. Und für den bestmöglichen Schutz wollen die Grünen FFP2-Masken umsonst und für alle.
Ja, das kostet erstmals, aber diese Masken garantieren gerade im öffentlichen Raum, wo man dann zum Einkaufen doch noch unterwegs ist, den bestmöglichen Schutz.
Jenseits der Pandemie machten Annalena Baerbock und Robert Habeck den Führungsanspruch der Grünen deutlich. Der Entwurf für das Programm zur Bundestagswahl soll vor Ostern vorgestellt werden. Klima- und Artenschutz, Ökologisierung von Wirtschaft und Verkehr, der Blick auf die Europa- und Fiskalpolitik und der Einsatz für eine liberale Gesellschaft. Diese Themen nannte Robert Habeck auf die Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal der Grünen im Bundestagswahlkampf und fügte eine selbstbewusste Einschränkung hinzu.
Wir erleben ja, dass die anderen sich an uns orientieren. Deswegen muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass nur mit uns gar nichts verbunden wird, sondern die anderen unsere Politik kopieren. Das dürfen sie auch. Aber die genannten Punkte würde ich mit großem Selbstbewusstsein behaupten, sind in der Durchdachtheit und in der konzeptionellen Hinterlegung vor allem bei uns zu finden.
Annalena Baerbock und Robert Habeck zeigten heute insgesamt eine Mischung aus Selbstbewusstsein und Stärke. Der Wahlkampf werde ein grundsätzlich anderer. Anders als in Vorjahren gehe es ja dieses Jahr durch Union, SPD und Grüne um einen Dreikampf. Auch wir können rechnen und Abstände zählen, so Baerbock. Man begreife sich in der Konkurrenz mit der Union als Underdog. Habeck ergänzte:
Wir sagen nicht, wir werden das jetzt gewinnen und das ist ein Homerun. Ganz im Gegenteil. Underdogs, das Wort ist gefallen. Wir wissen wohl um unsere Rolle und wir wissen auch um die Kühnheit unserer Ansage. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Vorbereitung uns in eine Lage versetzt, genau diese mutige Ansage zu machen.
Zur Frage, wer denn nun als Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin für die Grünen ins Rennen gehe, gab es heute erwartbar keine Neuigkeiten. Es bleibe beim Zeitplan, so Annalena Baerbock.
Zwischen Ostern und Pfingsten liegen ein paar Wochen und eine Menge Zeit. Und wir werden gemeinsam diese Entscheidung in bester Laune weiterhin treffen. Und da zweifeln gerade manche dran, wir zweifeln nicht daran, sondern freuen uns, diesen Wahlkampf gemeinsam in die Wege zu leiten.
Annalena Baerbock im Beitrag von Klaus Remme. Die Einführung von Hartz IV zu Zeiten der rot-grünen Bundesregierung ist ein Makel für die SPD, den sie loswerden möchte. Auch weil viele diese Form der Grundsicherung für unsozial halten. Und unsozial, das passt nun gar nicht zu dem so oft von der SPD bemühten Begriff der sozialen Gerechtigkeit. Der Bundesarbeitsminister schlägt jetzt Änderungen bei Hartz IV vor. Frank Kappelan.
Schluss mit Hartz IV. Wir wollen ein Bürgergeld. Schon 2019, Andrea Nahles ist noch Parteivorsitzende, kündigen die Sozialdemokraten an, sich vom ungeliebten Erbe der rot-grünen Schröder-Jahre verabschieden zu wollen. Wir wollen die bestehende Grundsicherung grundlegend verändern und schaffen deswegen mit dem Bürgergeld einen Leistungsanspruch für Absicherung und Teilhabe, heißt es im sogenannten Sozialstaatspapier der SPD.
Wir lassen Hartz IV hinter uns.
Ganz so weit geht Hubertus Heil mit seinem Gesetzesentwurf allerdings noch nicht. Der Arbeitsminister setzt zunächst lediglich an zwei Stellschrauben an. In den ersten zwei Jahren des Hartz-IV-Bezugs soll die Größe der Wohnung keine Rolle mehr spielen. Die Kosten würden vom Staat übernommen. Zudem soll Vermögen bis zu 60.000 Euro nicht mehr angetastet werden. Im Zuge der Corona-Krise gelten bereits entsprechende Regelungen. Peter Weiß, CDU-Arbeitsmarktexperte, lehnt das Ansinnen der Sozialdemokraten strikt ab, dies nun grundsätzlich ins Gesetz zu schreiben. Über eine Verlängerung der Ausnahmen können wir ja reden, meint der Bundestagsabgeordnete gegenüber dem Deutschlandfunk.
Aber Sonderregelungen jetzt zum normalen Bestand der Gesetzgebung zu machen, auf Dauer, das erscheint uns völlig unangemessen und unsinnig. Einfach zu sagen, wer Arbeitslosengeld II bezieht, kann Wohnungen nutzen, für die wir die Miete in unbegrenzter Höhe bezahlen. Das kann ja nicht auf Dauer eine sinnvolle Regelung sein.
Professor Stefan Sell von der Uni Koblenz sieht im Grunde kaum Chancen für eine Umsetzung der Pläne des SPD-Ministers. Die Reform von Hartz IV wird zum Wahlkampfthema werden. Davon ist der Sozialwissenschaftler überzeugt. Es geht ums Prinzip. Für ihn ist der Gesetzentwurf
nicht Fisch, nicht Fleisch, denn letztendlich ist das Kernproblem, dass Hartz IV eine bedürftigkeitsabhängige Sozialhilfe ist. Sowohl die Regelung bei den Unterkunftskosten, die bisher sehr, sehr hart war für die Millionen Hartz IV-Empfänger, wie auch die Nichtanrechnung von Vermögen, ist natürlich eine Durchbrechung der Fürsorgekriterien, die wir in der Sozialhilfe haben.
Zumindest die Frage von Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, muss allerdings neu geregelt werden. Arbeitsminister Heil will den Spielraum nutzen, den das Verfassungsgericht gelassen hat. Eine Kürzung der Leistungen von bis zu 30% soll möglich sein. Allein für die unter 25-Jährigen soll es keinerlei Abstriche geben.
Das ist eine totale Kehrtwende, wenn es so kommen würde, zum bisherigen Rechtssystem, wo man ja aus einer bestimmten pädagogischen Sichtweise gerade umgekehrt der Meinung war, man müsste die jungen Leute besonders stark auch unter Druck setzen, auch fordern. Und das wird mit Sicherheit auch ein sehr, sehr strittiger Punkt sein in der Auseinandersetzung mit der Union.
Christdemokrat Peter Weiß will Erwachsene und Jugendliche in jedem Fall gleichstellen. Die Union werde sich gegen eine Aufweichung der Sanktionen sperren.
Ich finde es erstaunlich, dass sich ausgerechnet die beiden Fraktionen, die einstmals das Sozialgesetzbuch neu in der neuen Fassung geschaffen haben, von diesem verabschieden wollen.
Tatsächlich gehen die Grünen mit ihren Vorstellungen zur Reform von Hartz IV deutlich weiter als die SPD.
Das war ein Beitrag aus unserem Hauptstadtstudio von Frank Kappelan. Und jetzt gibt es noch wie gewohnt den Blick in die Zeitung von morgen. Die Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm, vorgetragen von Thomas Pelzer.
Ein Thema in den Kommentarspalten ist das von den Demokraten angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump. Die neue Osnabrücker Zeitung räumt dem Impeachment wenig Chancen ein. Nach Lage der Dinge werden die Republikaner die Entmachtung letztlich nicht mitmachen. Rund 75 Millionen Bürger haben Trump immerhin gewählt. Die Badische Zeitung aus Freiburg sieht es ähnlich. Der größte Wert dieser erneuten Anklage besteht darin, den Druck auf Trump in den kommenden Tagen hochzuhalten, damit er nicht neue Schandtaten begeht. Noch ist er Oberkommandierender der mächtigsten Streitmacht des Planeten. Doch es scheint fast ausgeschlossen, dass Trump auf diese Weise aus dem Amt entfernt wird. Twitter und Facebook haben Trumps Accounts gesperrt. Der Reutlinger Generalanzeiger hält dies für problematisch. Die Entscheidung, welche Aussagen in der politischen Debatte von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, kann man nicht Internetgiganten überlassen. Schließlich hat Twitter lange weggesehen oder gehört und sogar daran verdient, als der US-Präsident seine Hasstiraden im Internet verbreitete. Erst kurz vor Ende seiner Amtszeit und erst als die Konsequenzen überschaubar waren, wurde die Sperre ausgesprochen. Eine unabhängige Entscheidung sieht anders aus. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt über weitere Sicherheitsmaßnahmen für das Reichstagsgebäude in Berlin. Die Attacke in Washington sollte auch für den Deutschen Bundestag eine Warnung sein. Denn auch wenn wir keinen gemeingefährlichen Präsidenten haben und die AfD sich als politischer Arm des Rechtsextremismus in einer Krise befindet, es gibt auch hier Menschen, die sich aufhetzen lassen. Untersuchungen zufolge ist etwa ein Drittel der Deutschen für Verschwörungstheorien empfänglich. Den holprigen Schulstart mit Distanzunterricht in Niedersachsen kommentiert die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Es hakt beim digitalen Lernen, und zwar gewaltig. Die Serverprobleme bei der weit verbreiteten Lernplattform iSurf zeigen einmal mehr, dass in der Vergangenheit beim Digitalausbau einfach zu viel verschlafen und der Digitalpakt viel zu langsam umgesetzt worden ist. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe fordern zügige Lösungen für den digitalen Unterricht. Solange Lehrer und Schüler mit der technischen Umsetzung beschäftigt sind, kann sich Fernunterricht nicht etablieren. Das wird er angesichts der Fallzahlen aber vorübergehend müssen. Es scheint schwer vorstellbar, dass Bund und Länder bei ihrer nächsten Konferenz Ende Januar auf die Idee kommen, die Schulen wieder für alle Schüler zu öffnen.
Das war die Presseschau. Vielen Dank an Thomas Pelzer. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Nach den Hymnen und den Nachrichten gibt's hier im Deutschlandfunk Fazit mit Kultur vom Tage. Am Mikrofon war Marina Schweitzer. Ihnen noch eine gute Nacht.